Ihr kennt das vielleicht, wenn man einkaufen ist an der Kasse und dann richtig viele Leute hinter einem stehen und man sich richtig beeilen muss, weil alle Leute warten auf einen. So geht es mir immer, wenn ich hier vorne predige und meine Sachen vorbereiten muss. Aber dann denke ich mir eigentlich, warum der Stress? Deswegen habt Geduld. Ich mache hier gerade alles fertig und dann geht's gleich los. So, war ja gar nicht so schlimm. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr heute Morgen euch die Zeit nehmt, Gemeinschaft zu haben, wie auch immer ihr gerade zu Hause sitzt und auf Gottes Wort zu hören. Und ich muss echt sagen, Johannes, du hast mir gerade in deinem Gebet die ganze Predigt vorne weggenommen. Also wenn ihr nachher nicht wisst, was ich sagen wollte durch diese Predigt, hört euch Johannes' Gebet nochmal an und dann sagt ihr, ja, genau das hat er, glaube ich, versucht auszudrücken. Ja, aber das ist gut. Das war ein gutes Gebet, weil das genau das bewirken sollte, was ich heute predigen möchte. Und ich habe am Anfang eine Frage an euch, und zwar, wie reagiert ihr auf folgende Aussagen? Ich lese einen Text und danach werde ich ein paar Ansagen machen, die jetzt nicht direkt, also tragt sie nicht in euren Kalender ein, ihr wisst gleich, was ich meine. Ich lese aus Apostelgeschichte 5, Abvers 40. Und sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in den Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Dieser aber, die Apostel, ging voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen, also um Jesu Namen willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Oder ein anderer Vers, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, der sogenannte Missionsbefehl. Das ist kurz bevor, also nachdem Jesus auferstanden ist, sagt er folgende Verse. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Oder wenn die Evangelisten nach vorne kommen und sagen, nächsten Freitag gehen wir auf die Straße und abends haben wir ein Evangelistenteam-Treffen, wo ihr alle herzlich eingeladen seid. Und denkt doch dran, bei euch in den Ortschaften diese Flyer zu verteilen und eure Nachbarn einzuladen, nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Am besten ladet ihr euch direkt zu euch nach Hause ein und sagt, komm, wir wollen über Jesus reden. Und am nächsten Montag geht ihr zu euren Nachbarn und klingelt nochmal und fragt, und hast du das Wort verstanden und willst du dein Leben Jesus geben? Und ach, weiß was ich. Und dann liest du in deiner Apostelgeschichte, ich lese gerade die Apostelgeschichte auch in meiner stillen Zeit, also versuche ich jeden Tag da drin zu lesen und ich bin überwältigt, wie dynamisch damals ihr Leben war. Sie gingen hin, jeden Tag aufs Neue, gingen in den Tempel, haben Leute im Namen Jesu geheilt, haben Gottes Wort verkündet, haben, keine Ahnung, vor zigtausend Menschen gepredigt, das waren einfache Fischer, die haben nichts gelernt in dem Sinne, die haben nie gelernt, wie man vernünftig reden kann, wie man vernünftig, weiß ich nicht, Gottes Wort auslegt, sondern sie haben einfach gemacht und es haben tausend Menschen zum Glauben gefunden. Und du liest das und denkst dir so, wow, krass. Und ich wette, es gibt zumindest zwei Reaktionen unter euch. Einmal sind da die Evangelisten. Ja, ich habe da so ein paar im Kopf aus unserer Gemeinde auch. Die denken sich, ja man, preach it, predige es, Bruder. Die Menschen müssen raus, die ganze Gemeinde muss raus in die Straße, muss in so Nachbarschaft gehen und ihnen von Jesus erzählen. Und sie brennen dafür, sie können gar nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Sie haben wahrscheinlich ein inneres Zermürben, eine innerliche Unruhe, wenn sie nicht von Jesus erzählen. Und dann sind da die anderen noch. Und vielleicht gehörst du zu denen, weil dann ist die Predigt heute Morgen genau für dich gedacht. Dann sind da die Menschen, die sagen, ja gut, ich weiß, wir sollen das tun, aber die Apostel waren einfach krasse Christen. Es gibt einfach diese Menschen, die sind irgendwie besser als ich, die haben Mut in sich, den ich nicht habe, die haben irgendwie die Power, die haben dieses Anliegen. Niemals, ich bin ganz anders, ich bin anders geboren, ich bin nicht für diesen Dienst geboren, ich mache lieber andere Dinge. Ich bin nicht so mutig, ganz im Gegenteil, allein wenn ich schon dran denke, jemanden auf den Glauben anzusprechen, wird mir schon richtig unangenehm im Bauch, also mir richtig unwohl im Bauch. Und man bekommt richtig Angst an dem Gedanken, dass man Menschen von Jesus erzählt. Und das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die sich gerade darüber vielleicht sogar aufregen, dass wir über die Apostelgeschichte reden, weil da geht es wirklich über 20 Kapitel eigentlich nur darum, Zeugnis zu sein in dieser Welt und Menschen auf den Glauben hinzuweisen. Aber eine Sache will ich vorneweg sagen, diese Predigt wird sehr zur Evangelisation ermutigen. Ich sage wirklich ermutigen, ja. Aber dadurch will ich keinen anderen Dienst in der Gemeinde irgendwie klein machen oder sonst was, aber lasst euch drauf ein. Und Ich will euch sagen, wenn ihr diese Gedanken habt, dass Angst hochkommt, dass ihr euch denkt, ich kann das nicht, andere ja, oder vielleicht denkt ihr sogar noch, okay, ich spende Geld an Missionare und die werden das schon machen, dann will ich dir eine Sache sagen. Die Sachen, die du denkst, mögen vielleicht wahr sein, aber es sind trotzdem falsche Annahmen. Ja, du sagst vielleicht, es gibt diese krassen Christen, die haben diesen Mut in sich, den ich nicht habe. Das ist falsch. Ich möchte dich erinnern, die Apostel zum Beispiel, ein paar Wochen vorher erst, ungefähr 2 Monate ungefähr vorher, bei Jesu Gefangennahme sind alle Feige abgehauen. Ja, Jesus sagte zu ihnen sogar, wenn der Hirte geschlagen werden wird, wenn alle Schafe sich zerstreuen. Und das passiert auch so. Jesus wurde gefangen genommen von den ganzen Soldaten und sowas. Und alle Jünger sind abgehauen und sind geflohen. Petrus war noch so mutig und ist Jesus gefolgt. Aber auch er, ihr kennt die Geschichte, verleugnet Jesus 3-mal. Und sogar zu einzelnen Leuten sagt er, ich kenne diesen nicht. Er verflucht sich sogar selbst. Ein Fluch soll mich treffen, wenn ich diesen Mann wirklich kenne. Aber nein, ich kenne ihn nicht. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, es gibt krasse Christen, die so geboren sind, dann sage ich euch, nein, das stimmt nicht. Es ist noch kein Meister in dem Sinne vom Himmel gefallen. Aber was ist passiert? Warum sind auf einmal diese Apostel so mutig geworden, dass sie auf einmal nicht mehr anders können, als vor tausenden Leuten von Jesus zu erzählen? Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Mein Predigtitel ist Mutige Nachfolger, Secondhand Superhelden. Auf den zweiten Titel, Secondhand, möchte ich nachher nochmal eingehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Wenn doch, dann könnt ihr mich ja nachher im Zoom-Meeting daran erinnern. Aber es geht darum, ein mutiger Nachfolger Jesus zu sein. Und es stimmt. Jesus sagt zu uns, wir sollen hingehen, wir sollen Menschen von Jesus erzählen. Paulus sagt auch, wir sind dazu verpflichtet, Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die in uns lebt. Also, wenn Menschen uns darauf ansprechen, spätestens dann sollten wir Zeugnis geben. Und das macht uns vielleicht unruhig. Ich kenne das, ich habe ein Praktikum gemacht. Da war ich 2 Monate lang mit so einem Bus unterwegs durch ganz Deutschland bei Jugend für Christus. Und es war unser Job, Menschen auf der Straße auf Jesus anzusprechen. Und es war jeden Tag aufs Neue ein Kampf. Ich bin morgens aufgewacht und ich dachte mir jeden Tag aufs Neue, oh Herr, wie soll das werden? Ich habe gar keinen Bock auf diesen Job gerade. Aber Jesus sagt noch eine andere Sache. Und zwar sagt Jesus auch, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, verleugne sich selbst und folge mir nach. Hört sich vielleicht komisch an, okay, was meine ich damit? Jesus sagt, ey, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du eine Sache machen, und zwar, du musst dich selbst verleugnen, okay? Du musst alle eigenen Anstrengungen aufgeben. Du wirst es nicht schaffen, aus eigenen Werken gerecht vor Gott zu stehen, also du kannst nur durch den Glauben gerettet werden. Aber auch generell, hör einfach auf, auch jetzt deine Nachfolge aus deiner eigenen Kraft heraus zu leben. Wie Johannes eben meinte, wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott reicht uns die Kraft da. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, 1 Vers 8. Das ist, wo Jesus nochmal einen neuen Missionsbefehl gibt. Aber jetzt achtet auf die Reihenfolge. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Die Reihenfolge ist hier. Jesus sagt, ich werde euch Kraft geben und danach werdet ihr meine Nachfolger sein oder meine Zeugen sein. Also wenn du denkst, ich habe in mir nicht die Kraft, Jesus zu verkünden in dieser Welt, dann hast du recht, aber Gott gibt dir diese Kraft da. Deswegen habe ich heute 2 Schritte mitgebracht zum Weg, ein mutiger Nachfolger zu werden. Und der erste Schritt ist der Empfang vom Heiligen Geist. Ich erinnere nochmal ganz kurz, vor Pfingsten waren die Jünger ohne Heiligen Geist. Sie haben am Pfingsten erst den Heiligen Geist empfangen, aber sie waren voller Furcht. Ich hatte eben schon die Geschichte erzählt, als Jesus gefangen genommen worden war. Alle Jünger sind abgehauen. Da war kein Mut. Petrus hat vor einzelnen Leuten, da war eine Frau, die ihn angesprochen hat, und Frauen waren damals in der Gesellschaft sehr weit unten, und sogar vor Ehe hat er Angst gehabt. Und er hat ihn verleugnet und er wollte nichts damit zu tun haben. Aber nach Pfingsten wiederum und nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, sind sie mutig aufgetreten und haben den Namen Jesus verkündet. Und die Apostelgeschichte ist voll davon. Allein jetzt, wir sind gerade bei Kapitel 4, was wir schon gelesen haben in unserer Predigtreihe, ist echt krass. Zum Beispiel an Pfingsten ist Petrus aufgestanden, alle anderen Jünger auch, und haben vor zigtausend Menschen gepredigt. Kurz darauf geht Petrus mit Johannes in den Tempel und heilt dort einen gelähmten Mann, der auf dem Boden saß. Und danach predigt er wieder zu zigtausend Menschen. Und dann kommt der Hohe Rat, das waren so die religiösen Führer der damaligen Zeit, und die fanden das überhaupt nicht gut. Und sie kamen, nehmen Petrus und Johannes fest und verbieten ihnen, den Namen Jesu zu predigen. Und was machen sie? Sie stehen auf vor dem Hohen Rat und fangen auch dort an zu predigen. Und da war nichts mehr von Furcht, nichts mehr von Angst, sondern nur noch dieses Brennen für Jesus. Und was war passiert? Sie hatten die Kraft empfangen, die Jesus vorher angekündigt hatte. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und diese Kraft ist echt Wahnsinn. Wir lesen in Epheser 1, die Verse 19 und 20, von der Kraft, wie groß diese Kraft ist. Dort steht, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und jetzt beschreibt er, wie groß diese Macht ist, die wir in uns haben durch den Heiligen Geist. Die Kraft hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Gott, das mag jetzt noch theoretisch klingen, aber hat, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, eine Kraft in dich reingelegt, die so groß war, dass er mit derselben Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat. Ja, diese Kraft lebt jetzt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das zeigt uns eine Sache. Wenn Gott etwas von dir fordert, dann wird dir auch das dazu geben, was du brauchst. Gott wird keine Sachen von dir verlangen, wo er weiß, dass du es eh nicht schaffst, sondern er erreicht immer das da, was du brauchst. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, aber wie empfange ich den Heiligen Geist oder wann passiert das? Ganz einfach gesagt, bei deiner Bekehrung. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben hingibst und sagst, Herr, ich schaffe es nicht aus eigenen Werken, vor dir gerecht zu werden, aus eigener Kraft, sondern ich glaube daran, dass ich allein durch den Glauben an dein stellvertretendes Werk am Kreuz gerettet werde. In dem Moment zieht der Heilige Geist in dich ein und du bist von Neuem geboren, wie Jesus sagt, und erlebst diese Kraftempfängnis. Zwei Bibelstellen für die Leute, die nachschlagen wollen, sind 1. Korinther 12, Vers 13. Da geht es um den Leib, den Heinz eben auch erwähnt hatte, und zwar, wenn wir ein Teil des Leibes Christi sind, haben wir den Heiligen Geist. Haben wir. Das ist eine Aussage, die steht fest. Oder Epheser 1, Vers 13, wo steht das, wenn wir wiedergeboren sind, wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Also wir haben Gottes Siegel bekommen und er gibt uns den Heiligen Geist als eine Art Anzahlung für das riesige Erbe, das uns noch im Himmel erwarten wird. Es ist eigentlich so wie bei einem Auto. Ein Auto hat eine bestimmte PS, sagt man das so ausdrücken. Also zwischen meinen, wir haben einen Opel Corsa zu Hause, ich glaube, der hat irgendwie so um die 70 PS und das ist eine gewisse Art von Potenzial, die in dem Auto drin steckt. Aber wenn ein Auto steht, fährt es ja nicht, aber trotzdem ist dieses Potenzial da. Und so ist es auch bei uns Christen. Wir haben dieses Potenzial durch Gott, er hat eine Kraft in uns hineingelegt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wir diese nutzen können. Und daher kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt heute Morgen, das war eher so eine Hinleitung, zu Schritt 2, ein mutiger Nachfolger zu werden. Das ist die Erfüllung vom Heiligen Geist. Und da kommen wir auch zum heutigen Predigttext. Der steht in Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Doch bevor ich den vorlese, möchte ich noch kurz erzählen, was jetzt der Zusammenhang ist, damit wir es richtig einordnen können. Und zwar hatte ich erzählt, dass Petrus und Johannes im Tempel waren und dort diesen Gelähmten geheilt hatten, dass er wieder gehen konnte. Und sie danach vor dem Hohen Rat, also den religiösen Führern der damaligen Zeit, irgendwie Rechenschaft ablegen mussten. Sie mussten erklären, warum habt ihr es getan? Und ihnen wurde verboten, den Namen Jesu zu lernen, weil die Juden das überhaupt nicht wollten. Und jetzt kommen sie zurück, ihnen wurde gedroht, hört auf, den Namen zu lehren. Und jetzt kommen sie zurück und jetzt passiert folgende Geschichte. Zu den Bildern sage ich gleich noch was. Die Verse 23 bis 31, Apostelgeschichte 4. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten, also der Hohe Rat, zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser, vom Heiligen Geist geleitet, sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesu verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Erstmal soweit. Kurz zu den Bildern, die da sind. Unsere Kids-Time hat für die nächsten Wochen, für unsere Predigten in der Apostelgeschichte, Bilder gemalt, die wir hier zeigen wollen. Die Bilder heute sind von Nivea und da sehen wir einmal oben das Bild, wo Petrus und Johannes freigelassen werden, also wo sie vom Hohen Rat zurückkommen. Und da steht auch in der Sprechblase endlich frei. Und unten sehen wir ganz viele Apostel, das soll das A ausdrücken auf den Oberteilen, die gemeinsam beten. Und ich weiß nicht, wie gut ihr zu Hause die Gebete erkennen könnt, die hier drauf sind, aber ich finde die Bilder richtig cool. Also vielen Dank, Nivea, dass du das gemalt hast. Und wir freuen uns auf die nächsten Wochen, was dann auch so von der Kids-Time kommen wird. So, also wie gesagt, ich meinte eben schon, die Voraussetzung, um ein mutiger Nachfolger zu werden, ist, dass wir den Heiligen Geist empfangen, weil das der Moment ist, wo Gott uns die Kraft gibt, diesen Zeugendienst auf dieser Erde zu tun. Und jetzt stellt sich die Frage, okay gut, ich habe diesen Heiligen Geist in mir, ich bin ein Kind Gottes, aber wie lebe ich jetzt da drin? Und da möchte ich kurz diesen Text erklären und am Ende werden wir sehen, worauf ich hinaus will. Am Anfang lesen wir, dass Petrus und Johannes zurückkommen und das Erste, was sie machen, ist, sie erzählen ihren Mitchristen davon, was sie erlebt haben. Also sie sagen ihnen, ja, wir haben diesen Gelähmten geheilt und wir haben den ganzen Volk gepredigt und zigtausend Menschen zum Glauben gekommen und dann kamen die jüdischen Gelehrten und haben uns wieder festgenommen und haben uns verboten, in den Namen Jesu zu lehren. Also sie erzählten alles. Sie erzählten von den Wirken Gottes, aber sie erzählten auch von den Drohungen, die jetzt der Gemeinde galten. Das kannten sie noch nicht. Das war das erste Mal, dass die Jünger selbst ohne Jesus verfolgt wurden. Und was war ihre Reaktion? Sie wandten sich gemeinsam und einmütig an Gott. Ich habe geguckt, was einmütig eigentlich meint. Und das meint so viel wie eines Sinnes oder gleichgesinnt. Also alle mit dem gleichen Sinn richten sie sich an Gott und wandten sich an ihn. Ihre Haltung, es zeigt, sie hatten schon Respekt vor den Anfechtungen, die kamen. Sie haben die Drohungen wahrgenommen und es war nicht so, dass sie diese Superchristen waren, wie ich erst meinte, die jetzt sagten, ach, sollen sie doch drohen, sollen sie uns doch töten, wir haben Mut und uns das egal. Nein, sondern sie bringen dieses Anliegen vor Gott, aber sie haben einen guten Umgang damit und wissen, dass sie allein von Gott abhängig sind und nicht aus eigener Kraft. Und jetzt beten sie. Sie fangen an, mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Der erste Punkt im Gebet ist nicht, Herr, schau dir Drohnen an und mach doch, dass sie leise werden, dass sie, keine Ahnung, ihre Arme verlieren, damit sie uns nicht mal greifen können oder ihre ganze Kraft verlieren oder keine Ahnung, was sie beten oder was sie für böse Dinge wünschen, sondern das Erste, was sie im Gebet machen, ist, sie richten sich auf die Größe Gottes aus. Du großer Herrscher. Und danach, du bist es, der den Himmel geschaffen hat und alles andere auch. Sie führen sich vor Augen, dass Gott der Herrscher ist auf der ganzen Erde und auch der Schöpfer des Ganzen. Er hat alles gemacht und er regiert auch über alles. Und dann kommt ein Zitat aus Psalm 2. Sie lesen und beten, was soll das Aufbegehren der Nation und was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Und dann geht es weiter, dass die Könige der Erde sich zum Angriff bereit gemacht haben gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Schon damals, zur Zeit von David, ganz grob 1000 Jahre vorher, waren die Könige der Welt an einem Punkt, wo sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Das lesen wir durch die ganze Bibel, vom Turmbau zu Babel an und immer wieder die ganzen Könige lehnten sich gegen Gott auf. Und sie wollten den Herrscher der Welt, den großen Herrscher angreifen und seinen Gesalbten. Wenn ich jetzt in der Jungschaft oder in der Kids-Time fragen würde, ja Kinder, wisst ihr denn, wer der Gesalbte ist? Würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen und sie würden sagen, Jesus. Wahrscheinlich gar nicht, weil sie verstanden haben, was das bedeutet, aber einfach, weil es meistens die richtige Antwort ist. Und auch in diesem Fall, das hebräische Wort für Gesalbter, ja, im Urtext heißt Messias. Kommt uns bekannt vor. Oder auf Griechisch kommt es noch bekannter vielleicht vor, Christus. Das ist interessant, oder? Also wenn ihr nicht wusstet, was Jesus Christus bedeutet, Christus war nicht sein Nachname, den er irgendwann bekommen hat, sondern es war eher eine Art Titel. Er ist der Christus, er ist der Messias, er ist der Gesalbte Gottes, für einen bestimmten Zweck eingesetzt von Gott. Und wir lesen, dass diese ganzen Könige sich gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Christus aufgelehnt haben. Und was damals schon der Fall war, zur Zeit von David, ist in der Zeit der Apostel Realität geworden. Ja, also hier ist es so, dass die ganzen Regierenden, die Apostel beten, dass Pontius Pilatus und Herodes sich gegen Jesus aufgemacht haben. Also das, was damals schon vorhergesagt wurde und was damals schon Realität war, hat sich jetzt erfüllt, weil die ganzen Regierenden sich gegen Jesus aufgelehnt haben. Und wir kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Jesus wird gefangen genommen, wird gekreuzigt, stirbt am Kreuz, aber, und jetzt das ist der nächste Vers, es hat Gott nicht überrascht. Okay, also es war nicht so, dass die Könige der Erde jetzt irgendwie gewonnen haben und ihr Angriff siegreich war, sondern ganz im Gegenteil, das war von Anfang an Gottes Plan. Das war ja der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen war, weil er am Kreuz sterben wollte, um für unsere Sünden einfach zu bezahlen, damit wir ewiges Leben haben können. Und warum schreiben die Apostel das oder warum beten sie das? Man muss da ein bisschen um die Ecke denken, aber eigentlich ist es klar, weil diese Verfolgung gegen Jesus und gegen Gott sich jetzt an ihnen weiter fortführt. Jesus selbst hat schon vorhergesagt in Johannes 15, die Verse 20 und 21, da geht es gerade in den Kontext darum, dass Jesus sagt, sie werden auch euch verfolgen. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, also haben sie Jesus verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Jesus verheißt den Aposteln, wenn ihr eines Tages in meinem Namen reden werdet in der ganzen Welt, werden sie euch verfolgen, aber eigentlich geht es hier gar nicht um euch. Sie verfolgen euch nicht, weil sie euch nicht mögen oder sonst was, sondern sie haben etwas gegen mich, also gegen Jesus, und deswegen verfolgen sie euch, weil ihr meine Lehren verbreitet. Und genau wie Jesu Verfolgung von Gott geplant war, weil das Gottes Weg war, ihn ans Kreuz zu bringen, um dort dieses Werk zu vollbringen, weil Gott das alles wusste, weiß er auch jetzt Bescheid, was bei den Jüngern abgeht. Und so stimmen sie in ein Gebet ein, was ich echt bewundernswert finde, und zwar ab Vers 29. In dem Wissen, dass Gott immer noch die Macht hat und souverän darüber steht, beten sie, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und jetzt würde man denken, jetzt würden sie sagen, schenk doch, dass die Verfolgung aufhört, aber nein, im Gegenteil, hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie beten nicht um Sicherheit, um Wohlergehen oder sonst was, sondern sie beten darum, dass sie treu in ihrem Dienst bleiben, dass sie treu weiter Gottes Wort verkünden und ihren Dienst als Zeugen auf dieser Welt wahrnehmen. Und noch weiter geht's. Danach beten sie noch, dass Gott das alles bestätigen möge durch große Zeichen und Wunder und dass die Menschen das wirklich annehmen. Und was hier so herausragend ist, ist, dass ihr ganzes Gebet nicht egoistisch ist. Sie suchen, wie ich meinte, schon nicht ihr eigenes Wohl, sondern sie suchen nach Gottes Reich und das war ihnen das Wichtigste von allen. Das lesen wir in Philipper 2, wo Paulus schreibt, wie unsere Gesinnung, wie unsere Haltung in dieser Welt sein soll. Und ich lese vor aus Philipper 2, die Verse 5 und folgende. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also die Aufforderung, ihr sollt das gleiche denken haben wie Jesus auch, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Apostel haben die gleiche Haltung wie Jesus gehabt, oder die Jünger allgemein damals. Sie suchten nicht ihr eigenes Wohl. Jesus hätte auch sagen können, nein, ich bleibe Gott, ich bleibe hier oben im Himmel, hier ist alles schön und gut, ich brauche nichts, mir fehlt nichts, ich habe alles, was ich brauche. Aber nein, er hat sich erniedrigt, wurde Mensch und ging diesen Weg bis zum Tod am Kreuz. Und die Apostel haben die gleiche Haltung. Sie sagen auch Gott, nein, uns geht es nicht darum, dass wir nicht mehr verfolgt werden, sondern uns geht es darum, dass wir treu den Dienst tun, den du uns aufs Herz gelegt hast und wozu wir in dieser Welt sind. Und nun schenk uns doch die Kraft dazu, dass wir diesen Dienst auch tun können. Und was ist die Antwort Gottes? Das ist eine zweifache, und zwar einmal gibt es ein Erdbeben an der Stätte. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so weit eingehen, weil das noch viel wichtigere, die viel wichtigere Antwort Gottes ist, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Ja, also wir lesen in dem Text, dass es hatte gebebt und dann sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich meinte, der zweite Punkt auf dem Weg, ein mutiger Nachfolger Jesu zu werden, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und darauf möchte ich kurz eingehen, denn wir sehen, nachdem sie wieder neu erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist, hatten sie den Mut, rauszugehen und allen Menschen zu erzählen. Und bevor ich das Wort mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, erkläre, will ich euch ein paar andere Bibelstellen vorlesen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Wort erfüllt sein sonst gebraucht wird. Und dafür lesen wir als erstes Römer 1, Vers 29. Da geht es um Menschen, die gottlos sind. Und da heißt es, sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht. Und dann zählt Paulus noch weitere schlimme Dinge auf. Oder Paulus schreibt selbst auch in 2. Korinther 7, Vers 4, ich bin mit Trost erfüllt. Da geht es darum, dass es ihm eigentlich schlecht ging, aber er ist voller Trost, Trost erfüllt ihn. Und noch eine Stelle, Apostelgeschichte 5, Vers 3, haben wir letztes Mal bei Michael gehört, wo Ananias tödliche Kompromisse eingeht. Da sagt Petrus zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Also es handelt sich um eine Sache, die einen Menschen irgendwie bestimmt. Ja, wenn ich voll mit Bosheit bin, also von Bosheit erfüllt bin, dann wird es auf mein ganzes Handeln irgendwie Auswirkungen haben und ich werde Menschen in Bosheit begegnen. Oder wenn ich mit Trost erfüllt bin, dann habe ich mitten in einer traurigen Situation trotzdem irgendwie diese Ruhe und ich bin ruhig und ich bin getröstet. Oder wenn der Satan ein Herz erfüllt, dann heißt es, dass die Person unter der Herrschaft Satans steht. Und um diese Aussage erfüllt vom Heiligen Geist noch deutlicher zu machen, stellt Paulus zwei Dinge gegenüber. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also Paulus stellt hier einen Gegensatz her. Er sagt, einmal sind da die Menschen, die sich mit Wein berauschen. Die werden quasi vom Wein erfüllt. Und was ist die Folge davon? Die Folge ist Ausschweifung. Oder die Neue Genfer schreibt, zügelloses Verhalten. Stattdessen sollen sie sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, als Gegensatz dazu. Und wir können uns denken, dass die Folge etwas Gutes sein wird. Und das schreibt er danach auch. Danach werden wir voll mit Lobpreis sein und Danksagung. Und wir werden uns richtig einordnen in der Gemeinschaft, in der Gemeinde zum Beispiel, und alles Mögliche. Und ich will auf diesen Vers, auf die zweite Hälfte ein bisschen eingehen. Und zwar steht er im griechischen Text. So, jetzt muss ich selbst nachschauen, mein Altgriechisch-Kurs ist schon ein bisschen her. Alla pleruste empneumati. So, das ist jetzt nicht zum Angeben, sondern es macht ein bisschen Sinn, denn diese Satzkonstruktion im Griechischen steht im Imperativ Präsens Passiv. Jetzt ist die Frage, was ist leichter zu verstehen, das Griechische oder die deutsche Grammatik dahinter? Aber keine Angst, ich werde Aufforderung. Und zwar, Imperativ, kennt ihr bestimmt, heißt einfach eine Aufforderung. Präsens ist die Gegenwartsform und Passiv das Gegenteil von Aktiv. So, wenn Paulus im Imperativ Passiv schreibt, ist es eine Aufforderung an die Gläubigen, dass sie eine Sache aktiv zulassen sollen. Ja, also sie werden aufgefordert, es zuzulassen, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Also eigentlich ist Gott der Handelnde. Es ist eigentlich so, als ob ich sage, lass dich vom Arzt untersuchen. Ich muss eigentlich nur hingehen und mich dahinsetzen und er wird es schon machen. Ich muss es einfach nur zulassen. Das ist mein aktiver Part an der ganzen Geschichte. Und dass die Sache im Präsens steht, drückt eine gewisse Kontinuität aus, also eine Beständigkeit. Sie sollen beständig sich vom Geist erfüllen lassen. Darum eine vielleicht bessere oder genauere Übersetzung würde sein, werdet beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Erfüllung vom Heiligen Geist ist keine einmalige Sache, so wie die Taufe im Geist oder der Empfang des Geistes, sondern Christen sollen immer wieder und kontinuierlich sich vom Geist erfüllen lassen. Aber was heißt das genau? Was heißt es, vom Geist erfüllt zu sein? Deswegen hatten wir uns die Beispiele angeguckt. Wenn ein Mensch mit Bosheit erfüllt ist, handelt er böse. Wenn ein Mensch vom Satan erfüllt ist, handelt er so, wie es dem Teufel gefällt. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, werden wir das tun, was er will. Heißt, ein Mensch, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, steht unter seiner Herrschaft und seiner Leitung. Es bedeutet also ganz einfach, das zu tun, was Gott von mir in der jeweiligen Situation möchte. Und welche Rolle spielen wir dabei? Es gibt keine klare Bibelstelle, die uns sagt, wenn du das und das und das tust, also abhaken kannst, dann wird der Heilige Geist dich erfüllen und du bist ein mutiger Nachfolger Jesu. Aber wenn man so die ganze Bibel sich anguckt, und vor allem das Neue Testament, kann man einen gemeinsamen Schluss aus der Sache ziehen. Und zwar ist ein hingegebener und gehorsamer und Gott geöffneter Lebensstil die Voraussetzung, um den Heiligen Geist zu bekommen. Wie wir im Text gelesen haben, die Apostel und die Jünger wurden erfüllt vom Heiligen Geist, war ihre Haltung vorher, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Herr, ich will nicht mein Reich auf dieser Erde aufbauen, sondern mir geht es darum, deinen Willen zu tun und dein Reich aufzubauen. Sie lebt in der vollen Hingabe und ihr Herzensanliegen war es, Gottes Willen zu tun. Aber wir können auch gegen den Heiligen Geist arbeiten. Wir lesen verschiedene Bibelverse, zum Beispiel Epheser 4, Vers 30, da steht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Oder andere Übersetzung, macht ihn nicht traurig, kränkt ihn nicht. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 19, löscht den Geist nicht aus. Dieses Wort löschen, den Geist auslöschen, kommt im Neuen Testament meistens im Zusammenhang mit Feuer vor. Das bedeutet so viel wie, wir sollen die Gegenwart und die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben und durch uns nicht auslöschen, sondern stattdessen sollen wir brennend im Geist sein. Wir sollen diesen Heiligen Geist füttern, indem wir uns hingeben und sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Der Heilige Geist ist empfindsam gegen menschlichen Widerstand. Also er wird sich keinem Menschen aufdrängen und wird sagen, ey du, ich will dich jetzt erfüllen, egal ob du willst oder nicht, sondern es ist wie ein Anklopfen, er sagt, hier bin ich, lass mich doch reinkommen. Und was die Apostel ausgemacht hat, war wirklich, dass sie diesen hingegebenen Lebensstil hatten. Klar, sie waren mutige Verkündiger, aber ich erinnere euch nochmal daran, kurz vorher, bei Jesu Verhaftung, waren sie noch weggerannt. Also innerhalb von ein paar Wochen ist es passiert, dass sie aus diesen angstvollen Nachfolgern Jesu zu mutigen Nachfolgern wurden, die hingegeben lebten und vollen Mutes waren. Und deswegen auch mein Name ist Secondhand-Superhelden. Ihr kennt Secondhand-Geschäfte bestimmt, das sind diese Läden, wo Menschen hingehen und Klamotten abgeben und sagen, ja, diese Klamotten habe ich gebraucht, aber ich will sie jetzt jemand anderem zur Verfügung stellen. Und dann kommt eine andere Person dazu und nimmt sich diese Klamotten und denkt sich, ja, die sind noch gut genug getragen zu werden. Und es ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber so ist es doch mit dem Heiligen Geist eigentlich auch. Als Jesus auf der Erde war, hat er diese Kraft Gottes gehabt in sich, durch den Heiligen Geist. Und als er gegangen ist, hat er gesagt, ihr werdet diese Kraft auch empfangen. Also er stellt uns quasi in zweiter Hand diese Kraft zur Verfügung. Und wenn wir mutige Nachfolger sind, sind also sozusagen wir nicht die Superhelden, sondern wir sind nur die Superhelden, die mit fremder Kraft handeln. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der Predigt ein bisschen schwer getan, weil ich war der Meinung, dass das irgendwie alles zu abstrakt ist. Oder zu, ja gut, was bringt das jetzt den Menschen ganz genau? Und deswegen will ich nochmal zusammenfassen, auch irgendwie meine Gedanken neu ordnen und dir Mut machen. Wenn du Gottes Kind bist und du weißt eigentlich, dass du Gott nachfolgen sollst, dann mach dir bewusst, dass du diese Kraft, diesen Mut bereits in dir hast. Und dann sag Gott einfach, Herr, hier bin ich, du kennst meine Angst, du siehst das Thron dieser Welt, die Ängste, die ich habe, aber jetzt hilf mir doch, mutig zu verkünden. Gott liebt es, wenn wir uns für sein Reich hingeben und er wird dir alles zur Verfügung stellen, was du brauchst, um sein Wort zu verkünden. Und ich will euch ein Beispiel geben, oder vielleicht noch einen Text vorher. Ich meinte ja, erfüllt sein bedeutet, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes zu stehen. Und Jesus selbst sagt in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben, wieder so ein christliches Vokabular, wenn wir seinen Willen tun. Und die Folge daraus ist, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, also Jesu Willen tut und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also wenn du dieses Herzensanliegen hast, Gottes Willen zu tun und in Jesus bleibst, heißt deine Gemeinschaft suchst und seinen Willen tun willst, dann wird er durch dich viel bewirken. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, nicht zu meinem Ruhm, sondern zu deiner Ermutigung. Und zwar war ich letztens, vor 2 Monaten ungefähr, mit meiner Frau zusammen in der Stadt und wir wollten noch einkaufen, es war spät abends. Und dann kam so ein Typ auf uns zu, keine Ahnung, so ein fröhlicher Geselle, keine Ahnung, er war so alt wie wir ungefähr. Und er sprach uns an und er meinte, ja, wollt ihr nicht ein Patenkind aufnehmen hier? Und hat er uns erzählt und ihr kennt das bestimmt, wenn ihr angesprochen werdet. Und in meinem Herzen kam direkt dieser Wunsch auf, Herr, ich will ihn von dir erzählen. Aber ich selbst bin gar nicht dieser Mensch, der auf Menschen zugeht. Ich bin nicht dieser Evangelist, der auf die Straße geht und predigt. Aber ich war an dem Tag im Herrn, also ich hatte eine gute Gemeinschaft mit ihm gehabt und mir kam dieses Gebetsanliegen hoch, aber ich hatte mich nicht getraut, ihn darauf anzusprechen. Und ich war so die ganze Zeit so Stoßgebete, Herr, rede doch durch mich, gib mir die Kraft und den Mut, ihn jetzt anzusprechen. Und dann, die Leute von der Gebetsstunde kennen die Geschichte, ich hatte sie schon mal erzählt, dann meinte ich zu ihm, okay, ganz kurz, wir müssen kurz einkaufen gehen, weil die Läden machen gleich zu, aber wir kommen gleich wieder. Und er war so, ja, das sagen sie alle, aber nachher kommt eh keiner wieder. Und wir so, doch, ich gebe dir mein Wort, dass sie wiederkommen werden. Und wir gingen in den Laden rein und kamen wieder. Und währenddessen gab mir Gott diesen einen Gedanken aufs Herz und ich war so, okay, Herr, ich mach's einfach, keine Ahnung, wie das werden wird. Und ich sprach ihn an und er meint, ey, ihr seid hier wirklich wiedergekommen, krass, das hat noch nie jemand gemacht. Und auf einmal hat mich ein Mut erfüllt, dass ich ihn ansprechen konnte. Ich konnte ihm sagen, ey, weißt du, wer noch eines Tages wiederkommen wird? Und schon waren wir im Gespräch über Jesus. Und ich konnte ihm das Evangelium erklären und er war sichtlich berührt. Und überhaupt nicht meinen können. Wie gesagt, ich war ängstlich, ich war nur so, das Einzige, was mich ausgemacht hat, war meine Haltung, okay, Herr, ich will mich gebrauchen lassen. Alles andere kam von ihm und er hat mich gebraucht. Und deswegen gilt ihm auch die Ehre dafür, ganz allein. Und wenn du jetzt bist, in deinem Gedanken bist und denkst, ja gut, was bringt das mir jetzt? Dann mache ich dir Mut, such die Gemeinschaft mit Gott und sag ihm ganz ehrlich deine Anliegen. Such die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, wie die Apostel damals auch. Und bete einfach dafür. Bete zum Herrn und sage doch einfach, genau wie die Jünger damals, Herr, schenk deinem Knecht dein Wort mit Freimut und mit Mut zu verkünden. Und bete auch ganz praktisch um Gelegenheiten der nächsten Woche, wo du das tun kannst. Es stimmt, wir sind nicht alles Evangelisten. Wir lesen in der Bibel, es gibt Hirten, es gibt Lehrer, es gibt Evangelisten, es gibt Propheten, es gibt Menschen, die dienen in praktischer Weise. Es gibt alle möglichen Geistesgaben, die wir auch durch den Heiligen Geist empfangen haben. Aber wir alle sind aufgefordert, Zeugen dieser Welt zu sein, denn darum sind wir noch hier. Und ein Zitat noch von einem Freund von mir, er meinte, was Gott bestellt, bezahlt er auch. Okay, also wenn Gott eine Sache bestellt von dir, wird er dir auch das nötige Kleingeld dafür geben, dass du diese Sache bezahlen kannst. Heißt, wenn Gott dich zum Zeugendienst in einer gewissen Situation beruft, kannst du dir sicher sein, dass er in dem Moment auch den Mut geben wird und dass du erzählen werden kannst. Soweit dazu. Ich möchte noch beten, danach hören wir noch ein Zeugnis, aber das werde ich ja noch anleiten. Und ich möchte beten aus aus Epheser eine Stelle. Ich bete einfach den Vers und danach bete ich noch weiter. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Herr, ich bete für uns alle, die wir zuhören, die wir deine Kinder sind, Herr, dass wir, genau wie die Jünger damals, aufstehen für deinen Namen, Herr, dass wir Menschen sind, die unser Leben hingeben für die Verkündigung deines Namens, dass wir uns gebrauchen lassen wollen. Herr, dass wir nach deinem Reich trachten, Herr, dass wir nach deiner Ehre trachten, dass es unser Herzensanliegen ist, Herr, wirklich, dass dein Name groß gemacht und verkündet wird. Herr, aber du siehst die Schwachheit, die noch in uns ist, Herr, dass wir Angst haben, dass wir die Drohungen der Menschen sehen, dass wir Angst vor Ablehnung haben, Herr. Aber so bete ich, dass du uns in dem Moment erfüllst mit deinem Geist, Herr, dass wir wirklich erleben, wie die Kraft, die du uns hineingelegt hast, Herr, dass sie zum Vorschein kommt und dass du durch uns sprichst, Herr. Du verheißt uns, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, wenn wir ausgeliefert werden vor Gerichte dieser Welt, weil du durch uns reden wirst, Herr. Und darauf wollen wir vertrauen. Ich bete für diesen Glauben, für jeden Einzelnen, der gerade zuhört, Herr, dass du unser Herzen neu aufwächst, Herr, dass wenn wir eingeschlafen sind oder aufgegeben haben, diesen Kampf zu kämpfen, dass du uns neuen Mut schenkst, Herr, dass du dein Reich baust durch uns, dass wir wirklich jeden Tag aufs Neue unser Kreuz auf uns nehmen und einfach sagen, Herr, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft und ich will auch nicht meinen eigenen Willen tun, sondern ich will das tun, was du sagst, Herr, aus deiner Kraft, zu deiner Ehre. Und so danke ich dir, dass du heute noch wirkst, Herr, dass du uns in unserer Schwachheit trotzdem gebrauchst, dass deine Stärke noch so viel größer wird in unserer Schwachheit, Herr, dass wir ein Teil davon sein können, wie du diese Welt erreichst und Menschen bewegst, Herr. Und so lass uns eine Gemeinde werden, die hingeht, Herr, die sich hingibt, die Gemeinschaft mit dir sucht, Herr, die deinen Willen tun will von Herzen, Herr. Und dann lass uns erleben, wie du Zeichen und Wunder tust, Herr, und einfach diese Botschaft, die du uns gegeben hast, in deinem Wort bestätigst. Amen. Ich meinte am Anfang, dass ich aktuell eine Apostelgeschichte lese und ich war so ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen. Und zwar war ich so, krass, die Christen damals hatten voll die Dynamik in ihrem Leben. Dann liest du so von einem Typen wie Petrus, der war verheiratet, und ich dachte so, wie soll das gehen? Der von einem Ort zum anderen zieht und verkündet und verkündet, und dann kommt er zurück nach Jerusalem und dann hört er, ach, da sind Menschen zum Glauben kommen, und er geht hin und er nimmt ganz viele Christen mit sich und dann ist da eine Erweckung und zigtausend Menschen kommen zum Glauben und dann da und da und ey, das hat sich so richtig wild, aber doch so schön angehört. Also wirklich so ein richtiges, richtig dynamisches Leben. Und ich habe zum Herrn gebetet, Herr, schenk doch, dass bei uns wieder neue Dynamik ins Leben hineinkommt. Dass wirklich, dass wir uns von dir leiten lassen, einfach erleben, wie du heute noch Wunder tust. Und das war gestern, wo ich das Gebet gesprochen habe. Und dann habe ich halt vorbereitet und ich war so ein bisschen unzufrieden mit der Predigt und alles und war so, Herr, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Und dann hatten wir abends Jugend und Jonas kam zu mir, Der kann sich auch schon auf dem Weg nach vorne machen. Jetzt habe ich schon gespoilert, weil gleich ein Zeugnis gibt. Aber, und er saß dann so neben mir und ich war so richtig in meinem Tunnelblick. Ich war so, okay, Herr, diese Jugendstunde soll irgendwie vorbeigehen, aber eigentlich weiß ich in meinem Kopf, bin ich schon voll in der Predigt und mir fällt es gerade richtig schwer, hier zu sein. Aber, und dann kam mir der Gedanke hoch, ich will mich auf das einlassen, was du mir jetzt gerade vor die Füße legst und will einfach da gehorsam sein, wo du mich hinstellst. Und dann ging ich kurz raus, ich musste zu meiner Frau und kam wieder. Und auf einmal, wir haben über Zoom Jugend gemacht, sah ich, dass alle Jungs sichtlich berührt waren und dass Gott heute noch eingegriffen hat. Und davon möchte Jonas kurz erzählen.
Ja, guten Morgen, auch von mir. Und zwar war es gestern, wie Matze schon gesagt hatte, wir hatten Jugend über Zoom und ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit und habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es heute ausfallen, weil ich habe einfach keine Lust. Ich bin nicht motiviert und dann kam mir aber der Gedanke, komm, ich gehe trotzdem zu Matze. Ich mache jetzt ich ziehe die Jugend jetzt einfach durch. Und auf dem Weg zu Matze, ich bin noch gar nicht aus meiner Straße raus, kommt mir dieser überwältigende Gedanke, dass ich mich taufen lassen will. Dass ich, ich wollte einfach mein altes Leben hinter mir lassen. Ich hatte mich von Gott entfernt, ich hatte kaum noch Kontakt zu ihm. Ich habe sehr wenig gebetet und eigentlich nur, wenn wir Jugend hatten oder beim Gottesdienst, hatte ich so auch nur nebensächlich Kontakt mit ihm. Und dann war ich sehr, sehr berührt und überwältigt von diesem Gedanken und ich habe mich gefragt, warum mir Gott jetzt diesen Gedanken auf einmal gibt, aber ich hatte einfach diese Überzeugung und diesen Willen, einfach dieses ganze Leben hinter mir zu lassen, dieses alles Schlechte, ich wollte das gar nicht mehr haben. Ich war so voller Überzeugung, mein Leben mit Gott zu leben. Und ja, das habe ich den Jungs dann auch erzählt. Und ja, die haben mir auch sehr Mut gegeben, mir Mut gemacht. Und ja, genau. Das war so mein Abend mit Gott.
Ja, danke, Jonas. Und der Abend ging noch weiter. Das war echt krass, was auch immer danach passiert ist. Sonst haben wir Jugend und wir machen halt viel Bibelarbeit und alles Mögliche und quatschen und sowas. Und auf einmal war so ein Feuer im Gebet. Wir saßen da über Zoom halt und dann alle so vor ihrem Rechner und haben angefangen zu beten. Und auf einmal habe ich wirklich gemerkt, wie diese Dynamik so hochkam und voller Feuer, dann hast du Jungs, die haben immer wieder gebetet und es war so, wow, krass, was passiert hier gerade und so. Und dann am Ende haben wir dann auch das Lied gehört, ich bin entschieden zu folgen Jesus, haben wir angemacht über YouTube und dann, ich weiß nicht, wie es kam, auf einmal haben wir angefangen zu singen. Und da musst du dir vorstellen, du sitzt da mit, keine Ahnung, wir waren, glaube ich, 8 Jungs insgesamt, jeder vor seinem PC über Zoom und das ist irgendwie ist es unpersönlich, aber irgendwie war es auch richtig gut. Und wir fangen an, Musik zu machen, auf einmal holt ein Junge seine Gitarre raus und fängt an, von zu Hause zu spielen. Und dann dachte ich mir, komm, dann spiele ich auch Klavier, habe mein Keyboard eingestellt, habe von zu Hause Keyboard gespielt und ein anderer hat seine E-Gitarre geholt. Und dann sitzt du da mit 8 Jungs im Kreis und fängst an, Gott zu loben und boah, mein Herz war voll mit Freude. Ne? Und dann nachher waren wir dann bei Jonas vor der Haustür und so und wir waren richtig am Strahlen und haben gebetet und es war so krass, Gott ist heute noch kam wirklich und Gott schenkt diese Freude. Und da haben wir wirklich erlebt, wie diese Erfüllung mit dem Geist hochkam, wirklich wie dieses, okay, ja, wir wollen uns hingeben, wir wollen Zeugnis sein für dich, weil du wirkst heute noch. Diese Aussage, dass Deutschland ein toter Boden ist, ist eigentlich nur eine Lüge des Teufels. Also auch in Deutschland heute will Gott noch wirken. Und einfach als Ermutigung für euch, lasst euch auf ihn ein. Er will euch gebrauchen, wie auch immer, keine Ahnung, in welcher Konstellation du Kontakt mit Menschen hast. Aber sei einfach offen auf Gottes Reden und er wird durch dich reden. Die Kraft hast du bereits in dir. Amen.